Ich bin ja im Juni schon mal da und vielleicht weiß jemand noch, was Thema war damals. Wie? Das Blut Jesu, genau. Und ich habe euch versprochen, dass ich heute einen zweiten Teil mache. Und um das geht es jetzt eigentlich wieder. Das Blut von Jesu. Und das liegt in Zusammenhang mit den Opfergeschichten vom Alten Testament. Denn das sind ja eigentlich die Vorbilder von dem, was Jesus da hat für uns. Ja, es gibt ja ganz einen Haufen so Opferrituale, ich nenne es jetzt mal so, im Alten Testament. Und für uns in der heutigen Zeit ist es manchmal ein bisschen konfus. Gell? Was ist eigentlich da damit gemeint? Und es tönt auch so ein bisschen, wie soll ich dem sagen, ein bisschen rauch und brutal, wenn man von dem Blut und all das lesen. Aber es ist halt so. Ohne Blut sagt uns die Bibel ganz klar, der Paulus, keine Vergebung von Sünde. Ohne Blut vergiessen. Und ich möchte heute dann ein bisschen später im zweiten Teil eingehen auf den Aspekt von der Anbetung. Und zwar, wenn es um das Brandopfer geht oder Speisopfer oder auch den Aspekt von der Vergebung von Sünde, wenn es um Sünde oder vielleicht auch Sühne, wir lesen manchmal Sünde und manchmal Sühneopfer. Vielleicht kurz Sühne geht es eigentlich um Wiederherstellung von einer Beziehung und Sünde geht es um Vergebung. Aber es wird meistens im gleichen Opfer oder es wird eigentlich für das gleiche Opfer beschrieben. Und der Aspekt von der Wiedergutmachung von einer Beziehung, wenn es um Schuld geht, wir sind ja schuldig vor Gott, gell? Durch unsere Sünde. Aber durch Jesus wird die Schuld weggenommen und unsere Beziehung wird wieder gut gemacht, wird geheilt. Das sind dann die Sachen, wo ich darauf eingegangen bin. Aber zuerst möchte ich ein zurückschauen auf den ersten Teil vom 7. Juli als Grundlage, oder ist es 3. Juli, ich weiß nicht mehr. Und wir lesen hier dazu den Text aus dem Römer 2, das sollte, glaube ich, auf der Folie sein, jawohl. Und ich lade einfach ein, dass wir den miteinander lesen tun. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er ist unser hoher Priester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben, denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Entschuldigung, ich habe da. Okay, danke vielmals. Ich habe hier natürlich einen falschen Text angegeben. Das ist aus dem Hebräerbrief. Ja, warum ist es so schlimm, habe ich letztes Mal gefragt, ist Sünde so schlimm? Wenn wir unsere Welt schauen, dann kennt man ja das Wort nicht mehr Sünde. Man darf es ja kaum mehr sagen. Gell? Man redet dann einfach von besonderen Umständen und ja, wir sind halt alle, man sagt nicht immer, wir sind schwache Menschen, das gibt es einfach, oder? Aber man redet nicht mehr von Sünde. Wenn man von Sünde redet, wird man komisch angeschaut als einen aus dem Mittelalter. Aber Sünde bleibt eben Sünde. Ob es der Welt nun passt oder nicht. Das alte Wort für Sünde im Altdeutschen heisst Sund. Und vielleicht mögt ihr euch erinnern, was ich gesagt habe darüber, was die Bedeutung von Sund, von einem Sund ist. Es gibt, wenn man von Interlaken auf Thun fährt, auf der rechten Seite vom Thunersee, fährt man bei welchem Dorf vorbei oder durch welches Dorf? Sundlauen. Sundlauen. Und was ist das für ein Dorf? Es ist, man fährt eigentlich an einem Abgrund vorbei. Es geht steil runter, zum See runter. Und man könnte neben rausfahren und verumfallen. Sund bedeutet nichts anderes als Abgrund. Ein Abgrund tut sich auf zwischen uns und Gott, wenn wir Sünde zulässt in unserem Leben. Ein Abgrund, und wir können mit eigener Kraft den Abgrund nicht überwinden. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Wir sind schwache Menschen. Und das Tragische ist, dass die Welt gar nicht mehr anerkennt, dass es ein Abgrund ist. Und sie läuft mit, wie sagt man dem, blinden oder offenen Augen in den Abgrund hinein. Man versucht, sich selber zu retten. Aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. In diesen Konflikten, die wir haben, der Herr Zelensky wollte ja eigentlich Russland zum Frieden zwingen. Aber es gelingt nicht. Es gelingt nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, wirklich Frieden zu schaffen, auch zwischen den Völkern, zwischen den Menschen, in einer Ehe oder in einer Beziehung sonst, und zwischen uns und Gott, indem dass man daran zugeben, dass wir schuldig sind und Vergebung brauchen. Ja, man kann sich sehr schnell an Sünde gewöhnen. Und das fällt eben heutzutage besonders auf. Aber Gott hat uns ein Gesetz gegeben. Ich hoffe, jetzt habe ich da mal die richtige Folie. Jetzt habe ich da. Ah ja, da. Genau. Das Gesetz, das Gott uns gegeben hat, ist wie ein Spiegel. Und wenn wir ehrlich sind und in das Gesetz hineinlesen, müssen wir eigentlich verschrecken über uns. Und umso mehr staunen, wenn Gott uns noch lieb hat. Gell? Wir haben ihn doch schon so manchmal verletzt in unserem Leben. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Einmal ich schon. Ich denke vielleicht nicht immer gut über einen anderen Mensch. Aber es plagt mich natürlich dann amig, oder? Und wenn ich einmal nicht gut denken über meine Frau oder vielleicht einmal ein Wort gesagt habe, dann plagen sie mich amig schon. Dann gehe ich mit zu einer und sage, Schatz, es tut mir leid, kannst du mir vergeben. Stimmt's, gell? Das mache ich etwa. He? Ja, genau. Einfach weil ich merke, da tut sich ein Abgrund auf zwischen uns. Ja, Gott hat uns Gesetz gegeben. An dem sollen wir erkennen, wie wir eigentlich zu ihm stehen. Also im Alten Testament war das Gesetz für das da gewesen. Dass sie erkennen, die Israeliten, wir sind erlösungsbedürftig. Wir brauchen Gottes Gnade und Barmherzigkeit, wir brauchen Vergebung. Und ich habe da krumme Linie gezeichnet und eine gerade. Und jemand hat eben einmal gesagt, ich weiß nicht, wer es war, niemand weiß, wie krumm eine Linie krumm ist, wenn er vorher noch nie eine gerade gesehen hat. Und die gerade Linie symbolisiert eigentlich das Gesetz. Was richtig ist und wer vor Gott. Und wenn wir das nicht erfüllen, dann läuft es eben krumm in unserem Leben. Ja, so ist es halt. Jesus ist Mensch geworden, um uns aus dem Dilemma von der Verlorenheit rauszuholen. Oder anders gesagt, vor dem Abgrund von der Sünde rauszuretten. Jetzt hoffe ich, dass ich wirklich die richtige Folie habe. Wie kann ich retourgehen? Also, gut. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet von aller Welt. Sein Blut am Kreuz vergossen hat die Schuld getilgt und das wird wirksam für alle, die daran glauben. Glaube heisst nicht nur, ich glaube nicht an Jesus, sondern Glaube heisst, ich glaube an das, was Jesus da hat und dass ich ihn brauche. Das ist das, was ich auch im Juni gesagt habe. Er ist Mensch geworden, um uns zu befreien und zu retten. Und Jesus hat das Gesetz eben erfüllt. Und darum hätte Johannes können sagen, siehe, das ist das Lamm Gottes. Es ist rein von aller Sünde, es ist fehlerlos. Und die Juden haben sofort gewusst, was der Johannes der Täufer gemeint hat, wenn er vom Lamm Gottes geredet hat. Denn sie haben eben zurückgedacht zu den Opfertieren, die haben müssen sterben. Wo man gelesen hat, Brigitte hat es gelesen, meine Frau, es musste vollkommen sein. Ein männliches Tier, es musste vollkommen sein. Das ist auch so etwas. Man will ja Gott heute. Entschuldigung, ich will niemanden angreifen oder mit von Weiblichen, oder? Man sagt, auch Göttin heute, oder? Aber es ist schon im Alten Testament ein männliches Tier, das sterben musste, nicht ein weibliches. Und Jesus ist das Lamm Gottes, oder? Aber er war vollkommen gewesen. Und wo Jesus in die Welt gekommen ist, hat er ohne Sünde gelebt. Und er ist quasi das freisch gewordene Gesetz Gottes gewesen. Und ist es jetzt noch. Wenn wir in sein Leben schauen, an ihn denken und über ihn nachdenken und von ihm lesen, dann sehen wir eigentlich, wie es Gott gedacht hätte. Oder? An ihm. Folgt mir nach, sagt er. Also tun Sie so, wie ich lebe. Aber er weiß, wir schaffen es nicht. Er weiß es. Und darum ist er am Kreuz und hat sein Blut vergiessen lassen an unserer Stelle. Also für die Israeliten war ganz klar, aha, der Johannes sagt, der, der da kommt, der sich will taufen lassen von ihm, das ist das Lamm Gottes. Also vollkommen, rein, heilig, ohne jegliche Sünde. Das Blut von Jesus ist mehr, als wir im ersten Moment vielleicht manchmal reden davon. Es hat mindestens noch 2, 3, 4, 5 Wirkungen. Und etwas davon habe ich letztes Mal auch gesagt. Ich tue nur noch kurz etwas oder zwei erwähnen. Es ist die himmlische Währung, die keiner Inflation unterworfen ist. Also es wird immer so bleiben. Es ist die einzige Währung, die uns retten kann. Und jetzt gibt es ja Leute, die denken, also gut, ich glaube an Jesus, er hat sein Blut gegeben für mich und jetzt muss ich vermutlich noch das und das und das und das machen. Wo wir im ersten Chor tätig sind, in Sion ist so eine, hat man dann früher eine Truppe zusammen zugesagt oder wie hat man dem gesagt? Oder sind wir in Chor Aarau gewesen und haben dort so die ganze Division einen Tag erlebt. Und der Markus Schmidt, Major Markus Schmidt, war dann Divisionschef. Und hat in seiner Predigt eine Geschichte erzählt. Da ist eine Frau immer in den Gottesdienst gekommen, aber sie war noch nicht gerettet. Und das ist noch interessant, da ist man geblieben. He? Und dann ist sie an dem Gottesdienst, wo der Offizier aufgerufen hat, führen gekommen. Wo ist da? Bußbank geblieben. Führer gekommen und der Offizier ist zu ihr gegangen und hat ihr Leben Jesus übergeben. Und sie war eine Frau, die geraucht hat, die sich extrem stark geschminkt hat und so weiter und so weiter. Da schauen sie den Offizier an und fragen, muss ich jetzt aufhören rauchen? Darf ich mich nicht mehr schminken? Der Offizier hat ein bisschen nachdenken, aber er hat gut gedacht. Und hat überlegt, Moment, ich muss nichts sagen dazu. Oder ich muss ihre Anweisung geben. Der Heilige Geist macht das viel besser. Aber die Frau hat vielleicht das Gefühl gehabt, ich muss noch etwas mehr machen. Stimmt nicht. Und er sagt ihr, nein. Gottes Geist wird ihnen schon sagen, was richtig ist. Ich muss sie nicht erziehen. Wie lange das gegangen ist, ob sie sich immer noch weiter geschminkt hat, weiß ich nicht. Ich habe nichts, wenn eine Frau sich schön macht. Ich habe nichts dagegen, wenn meine Frau sich schön macht am Morgen. Ganz sicher nicht. Aber das hat nichts zu tun, dass sie etwas will beitragen, wenn sie es nicht macht zu ihrem Heil. Sondern das Heil in Jesus genügt. Weil das ist die einzige Währung, die genug stark ist, um uns zu erlösen. Genug stark. Also, die himmlische Währung. So lesen wir, habe ich es sogar aufgeschrieben. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber und Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandeln nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das teure Blut von Christus, das ist die himmlische Währung. Und das Blut Jesus wirkt Frieden zwischen uns und dem Vater im Himmel. Das ist auch eine Wirkung von Jesus. Und zwischen uns Menschen. Das ist der einzige Weg, um wirklich Frieden können, zu wirken. Das habe ich schon gesagt. ich schaffe schon so nicht gern mit PowerPoint-Folien. Es lenkt mich immer ab, bin ich jetzt am richtigen Ort oder so. Aber es ist halt heute so.
Ja.
Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm, in Jesus wohnen, um durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Also die zwei Sachen, auch, die ich jetzt erwähnt habe, was das Blut Jesus alle bewirkt. Und jetzt gebe ich euch eine kleine Aufgabe. Hey. Ich habe euch die im Juni schon gegeben. Was bewirkt das Blut von Jesus sonst noch? Vielleicht hat es solche unter euch, die sich dran gemacht haben und die Bibel erforscht haben. Ich möchte euch nicht alles vorgeben, sondern ihr könnt das selber. Wir haben ja heute die Bibel in der Hand. Ja. Wir haben heute einen freien Zugang durch Jesus, durch sich das Blut, einen freien Zugang zum Vater im Himmel. Ja, das ist jetzt auch noch wirklich. Stellt euch einmal vor, wir würden im Alten Testament leben. Der hohe Priester ist der Einzige, der einmal im Jahr hat dürfen ins Allerheiligste gehen. Und er hat zuerst müssen für sich ein Tier opfern, damit er rein hat dürfen. Aber wir dürfen zu jeder Zeit zum Vater gehen, ins Allerheiligste. Jedes von uns hat das Vorrecht, weil das Opfer von Jesus gültig ist. Ja, kommen wir jetzt eben zu zwei oder drei so Opferritualen. Wir wissen ja, die Opfer waren ein Vorbild auf das, was Jesus da hat. Und Paulus ist da ganz klar, er sagt, Gott hat eigentlich Opfer nicht gern. Weil er weiß genau, die wirken nicht. Also so Opfer, wie sie im Alten Testament gebraucht haben. Das ist nur, damit das Volk erkennen kann, warum dass sie denn den Messias einmal brauchen. Aber er will ganz etwas anderes. Er will eigentlich ein Opfer in unserem Herz, dass wir uns ihm ganz hingeben. Und das erste Opfer, das wir lesen im dritten Buch Mose, ist das sogenannte Brandopfer. Das hast du gelesen, gell? Ja, müssen wir das nochmal lesen? Also ich tue mindestens einmal den Text nochmal zeigen. Nein, wir lesen es nochmal. Ihr könnt mitlesen. Es ist immer gut, wenn man etwas mehrmals liest. Will er ein Brandopfer darbringen und wählt dafür ein Rind, so muss es ein männliches und fehlerfreies Tier sein. Sonst verschafft es ihm nicht das Wohlwollen des Herrn. Er muss das Tier zum Eingang des heiligen Zeltes bringen und seine Hand auf dessen Kopf legen. Das ist ganz wichtig. Dann nimmt der Herr sein Opfer an und vergibt ihm seine Schuld. Lassen wir es einmal mit dem bewenden. Jüdische Leser verstehen, dass es sich bei dem Opfer geht. Nämlich, es geht um Hingabe. Es geht um Hingabe. Und der Opfernde hat darum müssen, seine Hand auf das Haupt vom Tier legen. Und zwar fest. Und damit sagen, ich möchte mein Leben ganz Gott hingeben. Das ist ganz wichtig, oder? Darum hat das Tier müssen sterben und er hat eigentlich das mit dem bezügt, dass er seine Hand hat müssen auf das Opfertier legen und festlegen, heisst sogar, oder? Nein, da nicht in dieser Übersetzung. Und da damit bezügen, ich bin ganz dabei, ganz bei der Sache, mein Leben soll eigentlich Gott gehören. Und das ist eigentlich das, was Jesus auch da hat. Er hat sein Leben ganz hingegeben, ohne Vorbehalt. Und hat dort damit einen Bezug geschaffen zu dem Brandopfer. Und dann ist noch etwas Wichtiges. Im Kapitel 6, Vers 5 lesen wir die Worte. Über der Glut auf dem Altar schichtet er Holz auf, der hohe Priester oder der Priester, und legt oben auf das Holz das Brandopfer und die Fettstücke der Mahlopfer. So facht er das Feuer auf dem Altar jeden Morgen neu an. Es muss stets in Brand gehalten werden und darf nie verlöschen. Jesus hat sein Leben nicht nur in dem Moment, wo er am Kreuz gestorben ist, ganz hingegeben. Sondern während der ganzen Zeit, wo er gelebt hat, ist sein Leben in Gottes Hand gewesen. hat er aus Gottes Hand gelebt, wie wir manchmal singen in einem Refrain. Er hat ganz Gott gehört. Und das will Gott eigentlich auch. Das Feuer soll nie verlöschen. Das ist mit dem verbunden. Es soll nie verlöschen. Unser Leben soll jeden Tag auf neu Gott geweiht werden. Gott anbefohlen werden. Ich weiß nicht, wie ihr es habt. Wenn ich am Morgen an mich aufstehe, ins Badzimmer gegangen, sage ich, guten Morgen, Herr Jesus. Und versuche so, einfach in einem schlichten, einfachen Gebet, mein Leben Gott wieder hingeben. Was auch unter dem Tag. Er soll darüber verfügen. Ich soll ihm gehören. Ich soll sein Eigentum sein. Und er soll machen damit, was ihm gefällt. Manchmal gefällt es dem mir nicht. Ist auch möglich. Aber es ist auf jeden Fall richtig, wenn ich es aus seiner Hand kann nehmen. Das ist wahre Anbetung. Wir haben manchmal eben so eine Eigenart, auch jetzt in der Heilsamen übernommen. Wir sagen, wir haben jetzt einen Lobpreis und einen Anbetungsmoment. Nachher machen wir das und singen wir. Lobpreis und Anbetung und nachher gehen wir weiter. Da kommt wieder ein Sonntag, dann machen wir wieder Lobpreis und Anbetungsmoment. Ja, wie ist es denn die Woche durch? Ich weiss. Es ist in meinem Leben nicht immer Lobpreis und Anbetung. Ich weiss es, aber das ist nicht gut. Gott will, dass es immer so ist. Aber ich bin manchmal überfordert da drinnen. Und man kann sogar dann, wenn wir Mühe haben und nicht klarkommen mit einer Situation, Gott loben und anbeten, indem dass wir uns ihm anvertrauen und es nicht einfach irgendwie versuchen zu lösen, was uns beschäftigt. Denn Vertrauen ist auch Anbetung. Und Lobpreis, indem wir sagen, du bist der, der die Sache in der Hand hat. Du weißt um alles, du kannst helfen. Ich vertraue mich dir an. Aber ist es so, dass wir manchmal das beschränken auf den Sonntag-Gottesdienst? Jetzt haben wir Lobpreis und Anbetung gemacht. Und haben das Gefühl, das wäre es jetzt. Aber die richtige eigentliche Lob- und Anbetungszeit ist eigentlich im Alltag innen, oder? Dort, wo es um Bewährung geht. Dort, wo wir genau wissen, ich kann es nicht allein. Ich bin angewiesen auf Gottes Hilfe. Das ist es eigentlich. Und auch die Hingabe zu Gott. Ja. Ein weiteres Opfer, das im Alten Testament dargebracht worden ist, ist das Sünd- oder Schuldopfer. Da geht es eben um das, dass das Opfer an Tier an unserer Stelle müssen sterben, um Vergebung zu erreichen. Auch da hat der Opfernde, der das Tier gebracht hat, seine Hand müssen aufs Haupt legen von dem Tier. Und das mal eben aus dem Gedanken heraus, ich bekenne mich als schuldig. Es ist heute schwer zuzugeben, dass man sündig ist, dass man Sünde da hat. Wann haben wir das letzte Mal ein Zeugnis gehört oder selber gegeben, ich war schwach und habe gesündigt, aber Gott hat mir vergeben. Gerne, wir haben Hemmungen, das zu sagen. Aber wir sind ja alles schwache Menschen. Sogar der Elia war ein schwacher Mensch. Das heisst im Jakobusbrief. Und trotzdem hat Gott ihm erhört, wo er gebetet hat um Regen oder dass es eben nicht regnet. Also, wir sind alles schwache Menschen. Und wir können voreinander ehrlich sein. Es fällt uns manchmal schwer. Aber es ist so. Ehrlichkeit braucht es vor Gott und auch vor den Menschen, wenn wir Vergebung empfangen wollen. Ich kann nicht zu jemandem gehen, wo ich Krach habe mit dem und die Hand auf seine Schulter legen und nicht dazu stehen, dass mein Anteil auch dazu geführt hat, dass wir Krach haben. Sondern nur warten, bis andere sich schuldig bekennen. Das machen wir ja sehr gern, gell? Dass man am anderen die Schuld zuschiebt, wenn es Schwierigkeiten gibt. Aber Gott sagt nicht, wart, bis der andere um Vergebung bittet. Sondern geh selber hin und sag, es tut mir leid. Ich habe gefehlt. Und so ist auch unsere Beziehung zu Gott. Und das soll das Sünde- oder Schuldopfer auch zeigen. Es braucht unser Bekenntnis, dass wir schuldig sind, dass wir Sünder sind. Und nur dort kann vergeben werden, wo wir erkennen, ich bin schuldig und sündig gewesen. Aber das ist dann ein befreiendes Bekennen. zu wissen, ah, jetzt ist das wirklich ein Weg, oder? Wenn ich nur hingehe zu jemandem, zu meiner Frau, es tut mir leid, nein, ich sage nicht einmal, es tut mir leid, du, ja, das Problem ist ja, dann sagt man, du, log, das ist nicht gut gewesen, was du gemacht hast, und das ist nicht gut gewesen, was du gesagt hast. Das hilft nicht, das befreit nicht, oder? Und so ist es auch zwischen uns und Gott. Er kann vergeben und vergibt noch so gern, wenn wir dazu stehen. Siebenmal hat dann bei dem Opfer der Hohepriester das Blut an den Vorhang vom Tempel spritzen. Siebenmal. Ihr wisst, was Zahl 7 bedeutet, gell? Vollkommenheit oder Vollheit oder Vollendung. Das heisst, wenn Gott vergibt, dann hat er wirklich vergeben. Gott gedenkt der Sünde nicht mehr. Wie heisst der Refrain? Wie? Ich verstehe es leider nicht, ja. Nie mehr, nie mehr. Gott gedenkt der Schuld nie mehr. Und ich finde das fantastisch. Gott vergibt wirklich, wenn wir dazu stehen. Aber wir sollen dazu stehen. Jetzt zwischen denen wollen wir kurz unterbrechen. Meine Frau und ich singen ein Lied, ein wunderbares Lied, das mir immer aus dem Herzen sprechen tut. Fels des Heils, geöffnet mir. Es war früher eine Melodie, die so marschmässig dahergekommen ist. Da, da, di, da, 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 da. Aber Heilsarmee ist ja eine Armee, oder? Ich bin dankbar, haben sie da etwas anderes gefunden, wo zu dem Lied passt. Wo der Topladi hat die Worte geschrieben und er war da an einem Sturm ausgesetzt und hat Geborgenheit gesucht und hat sich unter einen Felsen gestellt und dann sind ihm die Worte geschenkt worden, Fels des Heils. Das möchten wir jetzt singen. Was für ein Text. Ich finde das Lied fantastisch. Es spricht mir jedes Mal aus dem Herzen. Auch wenn ich mich eben ein bisschen verloren habe, weil es da die Worte auf anderen Linien stehen für die zweite Stimme. Ja, ich gebe mir manchmal Mühe. Ich versuche es manchmal. Und ich merke, es genügt einfach nicht. Es genügt nicht. Mit meinem Werk schaffe ich es nicht, Gott gerecht zu werden und seine Gebot zu erfüllen. Ich mag noch so ringen, wie ich will, und ich gebe zu, ja, ich habe schon geprägt über mich. Wirklich Tränen vergossen, weil ich gewusst habe, nein, Jesus und sein Blut kann mir helfen, da drinnen. Und da kommst du mir einmal nackt vor. Und was kann ich denn mitnehmen in die Ewigkeit mal? Ich kann ja nicht sagen, Gott, siehst du, ich war erfolgreich gewesen. Ich kann es nicht sagen. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank hat Jesus das da für mich, damit ich darf Heil erleben und auch heilig. Ja. Jesus ist auf der einen Seite der gewesen, der geopfert hat, wie der Priester im Alten Testament. Und er ist selber als Opfertier gewesen. Das Lamm Gottes. Ohne Fehler, ohne Sünde, rein. Ich möchte den Text nochmal lesen. Jetzt hoffe ich, dass ich da... Ihn hat Gott in seinem Blute als ein durch den Glauben wirksames Sühnemittel hingestellt, damit er seine Gerechtigkeit erweise. Damit Gerechtigkeit erfüllt wird, wo eigentlich Gott gefordert hat und wo wir nicht können. Weil die Sünden, die früher während der Zeiten der Langmut Gottes begangen worden waren, bisher ungestraft geblieben waren. Jetzt hat Jesus gestraft. Damals sinnbildlich das Opfertier. Und jetzt hat er Jesus gestraft an meiner Stelle. Er wollte also seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit erweisen, damit er selbst als gerecht dastehe und zugleich jeden, der den Glauben an Jesus besitzt, für gerecht erklärt werden. Überlege dir mal. Ich habe euch das Geschichtchen schon mal erzählt, als ich noch das letzte Schuljahr gemacht habe. Habe ich mit dem Zug müssen, zuerst mit dem Postauto auf Frauenfeld und von dort mit dem Zug in die Schule in Käfiken, in der Ostschweiz aussen. Und da hat man ein Billett gebraucht. Und einmal bin ich in dem Zug und habe vergessen, das Billett zu lösen. Ein Franken hat es gekostet. Ich habe natürlich geschwitzt in dem Zug rein. Und habe gehofft, es merkt es niemand. Es kommen kein Kondukteur und will wieder. Das Billett gesehen, ist tatsächlich keiner gekommen. Und ich bin in die Schule. Denkt, ja, es ist ja gut, ist ja niemand gekommen, oder? Aber ich kann euch sagen, das hat mich belastet. Und ich war schon lange aus der Schule und es hat mich immer noch belastet. Ja, gewusst, das ist ungerecht. Ich schulde noch etwas. Irgendwann habe ich mich entschieden und dann habe ich gedacht, ja, ich kann es nicht jetzt zurück zahlen. Dann denkt, der spinnt der eigentlich, oder? Wegen einem Fränkli nach so vielen Jahren. Aber es hat mich belastet. Und irgendwann habe ich mich entschieden, ich muss gehen. Aufs Töffli gucken. Auf Käfiger oder Islicker gefahren. Bahnhof ist Islicker gewesen. An den Schalter gegangen. Und er wollte gerade weglaufen, da kommt er aber schon. Ja, was möchte sie? Er hat gesagt, ich schulde Ihnen noch einen Franken. Ich hatte noch mal ein Billett. Er hat mich ganz komisch angeschaut, oder? Aber er hat den Franken genommen, hat noch höflich Danke gesagt und ach, hat das gut getan. Die Schuld war gezahlt. So geht es bei Jesus. Wenn wir dazu stehen und er vergibt. Also quasi wie der Priester unsere Hand aufs Haupt von dem Tier legen, eben von Jesus, dann nimmt er und sagt, ist gut, es ist vergeben. Wow, wir sind gerecht vor Gott. Halleluja. Grossartig, gell? Was für ein Geschenk. Und dann heisst es in Paulus, nehmt, darum kann sich niemand selber rühmen. Weil Jesus es da hat. Also wir haben keinen Grund, uns selber zu rühmen deswegen. Sondern wir sollen Jesus rühmen. Wir sollen dankbar sein. Aber rühmen können wir uns selber nicht. Und dann gibt es noch das Friedensopfer. Manchmal eben auch als Dankopfer genannt. Ich hoffe, dass ich das... Genau. Und das kommt erst zur Geltung. Es ist am Schluss von diesen Opfern aufgezählt. Dann... wenn wirklich Ordnung zwischen uns und Gott ist. Also wenn er vergeben hat, können wir Danke sagen. Dann ist Frieden da. Und dann können wir feiern miteinander. Dann können wir uns freuen. Dann können wir am Tisch von Gott sitzen. Und wir lesen jetzt gleich noch. Folgende Anweisungen gelten für das Friedensopfer, das jemand mir, dem Herrn, darbringt. Geschieht es aus Dankbarkeit, dann sollen außer dem Tier noch Kuchen dargebracht werden. Ohne Sauerteig und mit Öl vermengt, gebacken. Dazu ungesäuertes, mit Öl bestrichenes Fladenbrot sowie feines Weizenmehl, das ebenfalls mit Öl angereichert wurde. Dazu kommen noch Brote aus Sauerteig. Von jeder Gabe soll der Opfernde einen Teil mir und dem Herrn weihen. Dieser Anteil fällt dann dem Priester zu, der das Blut des Opfertiers an den Altar sprengt. Und dann haben sie aber selber noch dürfen essen. Was sie nicht dürfen, ist vom Fleisch essen, vom Tier. Das ist Gott allein zugestanden. Also, Jesus, das Tier, das geopfert worden ist, und wenn dem vergeben ist, dann dürfen wir teilhaben am Tisch vom Herrn und dürfen vom Fladenbrot essen und vom Kuchen und was alles noch. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt heute Morgen machen. Im Gottesdienst sitzen wir am Tisch vom Herrn. Und er beschenkt uns. Aber soll es eben nicht nur im Gottesdienst sein. Auch da wieder. Wir denken, ja, jetzt ist Gottesdienst gewesen, jetzt kommt wieder der Alltag und dann vergessen wir vielleicht alles und leben wieder in, einfach so in dieser Welt hinein. Wir sollen in dieser Welt hinein leben, aber wir sollen mit Gott in dieser Welt hinein leben. Feiert ihr etwa das Abendmahl? Ei, jetzt ist aber ketzerisch, was der Augen rauslässt. Feiert das etwa? Okay. Hier im Gottesdienst. Wow. Hut ab. Wir brauchen Mut. Denn das hat einmal ein General gesagt, nein, das gibt es nicht. Das heisst, wir brauchen das nicht. Ich muss aber sagen, wer ist denn grösser? Der General oder das Wort Gottes? Manchmal muss man auch ungehorsam sein, aber einem General gegenüber. Gell? Ich weiss, was die Idee ist dahinter. Aber auf das würde ich jetzt nicht eingehen. Aber wenn ihr jetzt das nicht die Möglichkeit hättet, oder überhaupt möchte ich sagen, und gell, Schatz, denke mal mit mir dran, dass wir es auch die Heime machen. Es heisst ja Abendmahl. Wir sind am Tisch vom Herrn. Heute ist aber Morgen und nicht Abend, oder? Was meint das, Abendmahl? Es gehört in den Alltag hinein. Das Feiern mit Jesus, das Feiern miteinander, dass er uns erlöst hat. Das Danken, das Lobpreisen, das Zuckerinnern, was er da hat. Das gehört in den Alltag hinein, nicht nur an den Sonntag, sondern jeden Tag. Darum heisst es Abendmahl. Und ich würde eigentlich dann einmal Jesus fragen, im Himmel, haben denn deine Jünger oder seine Jünger fragen, haben die denn wirklich jeden Abend das Abendmahl gefeiert? Weil Jesus hat gesagt, so oft ihr, oder? So oft ihr. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Weißt es du, Lucia? Nein, okay, gut. Also, das ist etwas, was in den Alltag hineingehört. Also macht es bei euch daheim, mit euren Kindern. Wenn ihr am Tisch hockt, danket Jesus für das, was er da hat. Und geniesset es dann. Und freut euch miteinander über das. Und geniesset das, was ihr auf dem Tisch habt. So soll eben das Feiern, das Friedensopfer, das ist genau wie ein Opfer, oder? Soll jeden Tag in unser Leben hineingehören. Und unser Leben bereichern. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und möchte ich euch da dazu Mut machen. Dass er ihm eben so auch eher antut. Ich glaube, ich bin am Schluss. Verliere mich auch manchmal ein bisschen. Ja, möchte ich da eigentlich aufhören. Und euch Danke sagen fürs Zuhören und fürs Vertrauen. Ich bin gern bei euch, freue mich auch mit euch zu sehen. Der Herr möchte euch weiterhin segnen und auch eure Offizier.